herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leicht gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Mir gegenüber in einer leider nur recht kleinen Kachel sehe ich meine Sparringspartnerin
Angie, hi.
Und mit mir ist der Podcast wohl auch. Und mit Martin, der sitzt ja, Martin, und du bist ja quasi auch schon. Also ich werde sehr, sehr häufig nach Martin auch gefragt, muss ich sagen.
Ja.
Liebe Grüße.
Der sitzt da mir gegenüber hier. Wir sitzen in unserer angestammten Aufnahmelocation, dem Ponyhof Deluxe, mitten in Köln. Kann man ja auch mal ruhig sagen.
Oh ja, na? Das sowieso, den könnt ihr nämlich mieten.
Den kann man mieten, hier am schönen Sachsenring. Eine Workshop-Location. Und wir lesen Fälle vor, die uns zugeschickt wurden. An die Mailadresse hallo@nicolestaudinger.de. Ich mache jetzt mal den organisatorischen Part direkt zu Anfang unserer Folge. Also schreibt uns immer gerne, wenn euch Dinge auf dem Herzen liegen, ihr nicht wisst, wie ihr Dinge ansprechen sollt, ihr Themen habt, die euch vielleicht auch noch Jahre, nachdem sie passiert sind, beschäftigen, dann lesen wir die vor. Und die Nicole weiß nie, was ich vorlese, und besprechen das dann hier in unseren mittlerweile fast, wie ich letztes Mal schon gesagt habe, 60 Folgen. Es müsste jetzt, glaube ich, sogar die 60. Folge sein, die wir hier besprechen.
Das ist ja verrückt. Mhm. Hätten wir ja eine Torte. Hör mal ganz kurz, wo wir gesagt haben, den Ponyhof kann man mieten. Vielleicht sollten wir auch mal sagen, dass nur nette Menschen auch mal einen Hof mieten können,
ja,
für Seminare. Und haben wir eigentlich hier schon über das neue Women Development Programm erzählt, Angie? Nee.
Das können wir noch
sagen. Sollen wir das mal ganz kurz in einem Sidekick nur sagen? Wir haben ja eine eigene Akademie, wie vielleicht die meisten von euch wissen. Hintergrund ist ja der, dass ich meistens von großen Firmen, Konzernen, Behörden, wen auch immer gebucht werde als Trainerin, und dass aber ja nicht alle Menschen in solchen Unternehmen arbeiten. Deswegen haben wir eine Akademie, wo online Seminare angeboten werden zu all den Themen. Erstmal ist da jetzt ganz neu dabei als neues Thema das Buchthema. Bin fast fertig, muss nur noch anfangen. Das gibt es jetzt auch als passendes Seminar dazu auf der Akademie zum Online-Buchen. Und Anfang 2025 startet unsere zweite Staffel des Woman Development Programms. Das ist ein mehrmonatiges Programm, was ich entwickelt habe. Das haben wir dieses Jahr schon das erste Mal gemacht. Das war, also, ich weiß gar nicht, was es ein richtiges Wort gibt. Also erfolgreich trifft es nicht, magisch trifft es.
Rund war es.
Das stimmt.
War's,
es war rund. Ja, genau. Damals gestartet mit 6 Frauen über mehrere Monate. Jetzt gehen wir in die zweite Staffel, wieder mit dem neuen Thema angereichert. Und die Abschlussveranstaltung, dazu haben wir gesagt, die machen wir dann sogar hier bei mir auf dem Hof. Ich lebe hier auf einem sehr, sehr alten Hof, der sehr viel Platz bietet. Und für ganz exklusive und leider auch nur nette Menschen biete ich an, dass Seminare hier durchgeführt werden.
Identifizieren wir das denn vorher, ob die Menschen nett sind?
Ja, das sind dann 2 Vorgespräche, die da stattfinden müssen.
haben wir eine Art Aufgabenliste und ein bisschen auch Tests, die wir machen, ne? Komm, lass uns ruhig mal ein bisschen. Ja, da fühlen wir rein und auch ein paar Tests. Also Assessment Center, genau, auf jeden Fall.
Also solltet ihr bei uns mal den Hof anfragen und wir sagen euch nach 2 Vorgesprächen, oh schade, der ist leider schon ausgebucht, dann wisst ihr, schade.
Dann wisst ihr, wir finden leider euch nicht leider genug. Nicht nett, genau.
Ja.
Bevor wir reinstarten in unsere Fälle, habe ich eine Sache, die mir während des ICE-Fahrens aufgefallen ist, und ich möchte unbedingt deine Meinung dazu wissen. Und zwar bin ich eingestiegen in Berlin in einen übervollen, also der wurde dann übervoll in Berlin, ein ICE, bis zum letzten Platz reserviert, und ich saß an einem Vierersitz mit Tischen, 2 Herren, nee, es war ein Herr, 3 Damen, also inklusive mir, 3 Frauen, ein Mann, und es stiegen also einige Personen ein, in diesem kleinen Abteil, die eine FFP2-Maske trugen, jetzt am vergangenen Samstag, und sind eingestiegen, und man setzt sich ja dann so, und dann kennst du ja diesen Moment von, wir setzen uns hin, jeder richtet sich ein, wie in seinem kleinen Mikrokosmos, so als würde man irgendwie jetzt 3 Tage da verbringen, ne? Manche Menschen exerzieren das ja, ne? Eine fing an, den Tisch sauber zu machen, der andere fing an, also sein gesamtes technisches Equipment auf diesem Tisch. Ich saß erstmal nur in meinem Mantel und habe das Ganze beobachtet. Und so nach 2 Minuten sagte also der Mann neben mir, der eine dieser Masken trug, dass er nicht krank sei, er sich lediglich schützen wolle vor anderen, die vielleicht erkrankt sind, und diskutierte also nochmal oder erklärte nochmal so minutenlang, warum er die jetzt anhat. Und daraufhin sagte eine andere Frau, die zwei Reihen weiter saß, die auch eine Maske trug, warum sie die Maske trägt, dass ihre Mutter also 94 ist und dass sie die Maske gerne jetzt anbehalten würde. Und so nahm das seinen Lauf und ungefähr 4 oder 5 Menschen, die eine Maske trugen. Jeder hatte also so ein kleines Statement abzugeben, warum sie jetzt die Maske trug. Und ich musste fast lachen, weil ich mir gedacht habe, warum passiert das jetzt? Also wir haben doch alle die gleiche oder selbe Pandemie durchlebt und wir wissen alles, wenn man sich vielleicht schützen möchte, dann ist das eine ganz legitime Sache. Warum fühlt man sich jetzt dazu aufgefordert, das so explizit zu erklären? Sag mir das mal.
2 Ideen. Erstens ist es alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Einfach Menschen, die sich gerne auch selber reden hören und die das auch für wichtig erachten, dass es jetzt mal von Ihnen heute hier und jetzt mal gesagt wird. Das andere ist ein etwas liebevoller Blick darauf, dass ich vielleicht das Gefühl habe, wenn ich nichts sage, dass die Menschen denken könnten, ich sei selber infiziert und Angst haben. Das könnte auch ein Grund sein, ja, dass sie da die Barrieren abbauen wollen. Und dass die dritte Idee ist, dass sie sich vielleicht, dass sie klarstellen wollen, dass es nicht an dir liegt, dass sie jetzt die Maske tragen. Also ja, gibt ganz viele
Gründe. Ich fand, aus allen Sichtweisen war das so, lass doch einfach deine Maske an. Ich meine, wenn du jetzt einen Hut anhast, erklärst du mir doch auch nicht, warum du einen Hut anhast. Ja. Oder einen Schal. Oder einen Hoodie. Oder einen Hoodie. Ja. Oder, weiß ich nicht. Also, ne,
so die, aber das ist vielleicht auch der Wunsch nach Kommunikation.
Ja,
vielleicht,
aber das Lustige ist ja dann, dass eine Viertelstunde später der Mann neben mir, der die Maske trug, die ausgezogen hat für die übrigen 5 Stunden Fahrt. I don't get it. Also
da war das Thema
dann erledigt. Ne? So dieses, und eine murmelte dann vor sich hin, ja, es kann ja jeder tragen, was er will, da muss man sich ja hier nicht rechtfertigen. Also es gab so einen kleinen Tumult über diese Sache und ich sagte, wie spannend, weil es auch irgendwie darauf hindeutet, dass wir doch noch nicht so richtig verstanden haben, dass es okay ist.
Ja, und keiner konnte es humorvoll auflösen.
Keiner konnte es humor. Ich hatte auch gar keine Ambitionen, das humorvoll aufzulösen. Ich wollte eher beobachten, was kommunikativ passiert. Und hab dann gedacht.
Aber witzig, das ist ja schon fast ein Sketch, ja, dass jeder in zweite Reihe. Und ich wollte noch sagen,
mein Name ist Lose. Ich möchte hier einkaufen.
Genau. Ja.
Und ich habe gedacht, möchten wir noch mal eine kleine Umfrage im weiteren Abteil vielleicht machen? Warum? Ja, also meine Mutter ist 94 und das Immunsystem ist, ja, ist okay. Das ist kein Problem. Also. Ja. Gut, das fand ich nur lustiges Kommunikative. Ich finde aber ohnehin, wir sollten viel mehr ICE dann doch fahren, um einfach Dinge zu sammeln. So.
Ach, das lieb ich ja. Also ich mache es ja leider viel zu selten. Für mich nach wie vor die lustigste Episode. Ich habe doch nochmal mit meiner Freundin im Zug gefahren und wir haben uns unterhalten auf einem Zweiersitz. Wirklich in einer ganz ruhigen Lautstärke. Also wir waren wirklich sehr, 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 sehr leise.
Im Ruhebereich?
Im Ruhebereich. Ja. Das habe ich aber gar nicht gesehen. Das muss ich dazu sagen. Hinter uns, ja total. Hinter uns auf einmal klopfte, nee, also um ehrlich zu sein, trat er so gegen den Sitz und dann haben wir uns umgedreht und dann hat er gesagt, könnt ihr eigentlich lesen? Und meine Freundin Lisa neben mir sagte noch ganz naiv, ja, kann ich. Und er hat das auch so naiv beantwortet. Und er zeigt so nach oben und sagt, da, und zeigt auf den Ruhebereich. Und wir so, oh, Entschuldigung, alles klar, dann sagen wir nichts. Es dauert 5 Minuten, Angie. Da packt dieser Kerl, der uns so unfreundlich angepappt hat, sein Brötchen mit Harzer Käse aus.
Boah.
Und stinkt wirklich. Und wir waren so fassungslos, dass wir gesagt haben, ey, das kann doch. Ich meine, das musst du erstmal bringen, in den ICE ein Brötchen mit Harzer Käse reinzubringen. Das ist auch eine Art der wunderbaren Kommunikation.
Da habe ich auch schon ganz wilde Sachen erlebt dahingehend. Habt ihr was gesagt?
Nein, ich habe mir fast in die Hose gemacht vor Lachen, weil Lisa sich so schön gesagt hat, Gott, jetzt hat uns gesagt und jetzt packt er sein Brötchen aus und so weiter. Nein, wir haben nichts.
Aber gehört. Reden im Ruhebereich kommt auch, also fast schon eine Straftat gleich in Deutschland, finde ich. Also je nachdem.
Ich kannte das bis dahin noch nicht mal.
Ja, ich also, auch. Das muss man. Also mal ganz, ganz ehrlich, liebe Leute, auch liebe Leute, die viel ICE fahren und vielleicht ihre Tickets gebucht bekommen, selber buchen, wie auch immer. Nicht immer bekommt man mit, dass man im Ruhebereich bucht, weil wir einfach immer zu wenig Platz haben im ICE. Ja, es gibt immer zu wenig Plätze und deshalb gibt es meistens nur die Möglichkeit, sich in diesen Bereichen überhaupt noch einen Platz zu sichern. Und ich muss auch immer erst gucken, wo sitzt du, darf man reden, darf man nicht reden. Und manchmal ist es auch gar nicht schlimm, wenn man vielleicht einfach mal redet, weil wir sind ja nicht irgendwie Also viele kriegen ja da richtige Zustände, ne? Das war übrigens auch, ich saß auch in einem, also es war auch eigentlich ein Ruheabteil, aber es ist auch lustig. Oh. Diese ganze Diskussion fand ja statt, bevor wir losgefahren sind. Deshalb gilt ja noch nicht das Ruhen. Das Ruhen gilt ja erst, wenn wir losfahren, falls du das noch nicht wusstest.
Okay, so, also ich habe mich mit diesem Thema
nicht. Ich auch nicht, aber das war so dieses, okay, wenn wir losgefahren sind, dann muss jetzt jeder ruhig sein, so. Und der Mann neben mir hat auch Selbstgesprächsthema, also der hat mit sich selber geredet und die Leute fanden das auch schon. Also lustig, ich finde es gut, Ich konnte mich auch auf nichts anderes konzentrieren als auf die Gespräche um mich drumherum. So, wir starten mit der Marion. Der Betreff ist Mama einer 12-jährigen Tochter. Heute wird übrigens ein bisschen sehr viel vorgelesen, nur schon mal zur Info. Ich habe ein paar etwas längere Fälle mitgebracht. Hallo liebe Nicole, liebe Angie, ich höre seit einem Jahr euren Podcast und bin ganz begeistert und warte schon darauf, dass die nächste Folge rauskommt. Daumen hoch und genauso weitermachen. Dankeschön. Liebe Marion, nun habe ich selbst ein Anliegen, wobei ich gar nicht sicher bin, ob das bei euch richtig angesiedelt ist. Ich schreibe euch dennoch. Ich habe 2 Töchter, 15 und 12 Jahre alt und einen Ex-Mann, mit dem ich das paritätische Wechselmodell habe. Heißt eine Woche er, eine Woche ich. Beide waren in der letzten Woche auf Klassenfahrt und er hat sie zu den Abfahrtspunkten gebracht. Die kleine Tochter sollte schon um 3 Uhr nachts an der Schule sein und ich habe mich dagegen entschieden, ebenfalls nachts aufzustehen. Die große Tochter ist morgens um 7.30 Uhr abgefahren und ich bin kurz hingefahren und habe sie verabschiedet. Nun war gestern die Woche rum und beide sind wieder zurück. Die Große kam um 16.30 Uhr und hat mir dann ganz viel erzählt. Ich habe zwischendurch natürlich auf mein Handy geguckt, um zu sehen, wo der andere Bus war. Ankunft war so für 18.30 Uhr genannt, da zwischendurch in der WhatsApp-Elterngruppe geschrieben wurde. Die große Tochter hat erzählt und erzählt und es war mir unangenehm, immer wieder auf mein Handy zu gucken, was ich natürlich doch zwischendurch gemacht habe. Dann kam eine Nachricht, es dauert laut Lehrer 30 Minuten, bis sie ankommen. Es war 18 Uhr und passte dann mit den 18.30 Uhr. Warum ich nicht geguckt habe, wann die Nachricht geschrieben wurde, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bin ich um 18.15 Uhr ins Auto gestiegen. In dem Moment ruft meine Tochter an, also die kleinere, wo ich denn bin, sie wären jetzt da. Ich hätte mich in den Allerwertesten beißen können. Ich bin dann losgeheizt wie sonst wer und unterwegs habe ich mir bewusst gemacht, was ich vorher leider nicht getan habe. Wie schlimm muss es sein, mit dem Bus anzukommen und seine Mutter nicht unter all den anderen Eltern zu sehen? Und das als Kind. Ich war so mega wütend auf mich, habe unterwegs mit den Tränen gekämpft und das Auto getreten und gehauen. Zum Glück haben 2 Freundinnen samt Müttern mit meiner Tochter zusammen gewartet. Einige andere waren noch vor Ort, auch der Lehrer, der mir kurz zunickte. Ich habe meine Tochter in den Arm genommen und mich entschuldigt. Sie hatte Tränen in den Augen und direkt geweint zusammen mit mir. Sie meinte, es sei doch nicht so schlimm und wollte mich beruhigen. Ich habe gesagt, natürlich ist das schlimm, das kann ich gar nicht wieder gut machen. Wir haben noch minutenlang an der Schule im Auto gesessen und geweint. Irgendwann habe ich gesagt, wie leid es mir tut, dass ich damit nun ursprünglich fröhlichen Abend zunichte gemacht habe. Sie kann mich ruhig beschimpfen und anschreien, ärgerlich sein. Aber sie war einfach nur traurig und sehr müde von der Fahrt und der ganzen Woche. Dann ist mir bewusst geworden, dass es nun leider so ist, wie es ist und ich daran nichts mehr ändern kann und ich dann damit umgehen muss. Zum Glück konnte ich sie auf der Rückfahrt nach Hause zum Erzählen bewegen und der Abend war noch einigermaßen okay. Habt ihr eine Idee für mich, wie ich das mit ihr kommunizieren kann? Entschuldigt habe ich mich bereits mehrfach bei ihr, aber ich finde, das ist wenig zufriedenstellend. Ich würde gerne noch mehr sagen.
Du liebe Marion, das als selber Mama von 2 Kindern im ähnlichen Alter, kann ich das natürlich total nachempfinden. Und ich glaube, du bist da ein bisschen zu streng mit dir. Also ich glaube, du hast da jetzt kein, Verbrechen, was du da, das ist einfach passiert. Und ich glaube auch nicht, dass das Kind davon einen Schaden davon trägt, wenn du ein bisschen später kommst. Ich höre da viel mehr nachgelagertes Frauen-Mütter-schlechtes Gewissen raus. Ihr seid getrennt, da hast du wahrscheinlich sowieso ein injiziertes schlechtes Gewissen. Als getrennte Mama hat man das ja, dass man eh immer das Gefühl hat, man ist nicht genug. Wir wollen das mal ganz kurz, ohne dass ich das kleinreden möchte. Und nochmal, ich kann das verstehen. Ich finde es auch ätzend, wenn die Kinder auf mich irgendwo warten müssen. Aber ich glaube, diese Sicherheit, die du ihnen gibst, dass das nichts Schlimmes ist, die findet abseits von Busabholzeiten statt. Ich glaube, die Kommunikation ist da im Alltag zu suchen, nämlich, dass man sagt, so Mäuse, ihr wisst, ihr könnt euch immer auf mich verlassen. Sollte ich mal an irgendeinem Abholpunkt nicht rechtzeitig sein, wir telefonieren, das wird seinen Grund haben, da braucht ihr bitte nie in Panik zu geraten. Ich glaube, diese Sicherheit findet abseits von solchen Sachen statt und du darfst das jetzt auch einfach mal so stehen lassen. Du warst 10 Minuten, 15 Minuten zu spät. Du hast dich entschuldigt. Und alles, was du da jetzt an Drama reinlegst, liebe Marion, das bist wohl du. Ich glaube nicht die Kinder.
Ja, die Kommunikation startet mit der Selbstkommunikation. Auch diesen Fall haben wir ja ganz häufig, ne? Die Selbstansprache.
Ja.
Die hier, und also aus meiner nicht professionellen Sicht, ich kann das ja vielleicht einfach mal reindroppen, völlig über. Ja. Dramatisiert ist. Ne? Also es tut mir total leid, dass du dir das selber so antust, aber das ist ja völlig über aller Maßen, was da, also
ja,
das ist ja, ja so hart, mit sich selber ins Gericht zu gehen, weiß ich nicht.
Wie muss das auf meine Tochter wirken? Alle Mütter sind da. Ja, dass die Mama jetzt einfach mal 10 Minuten zu spät kommt.
Und die eigene Überreaktion führt ja leider auch dazu, dass das Kind weint. Deshalb ist die Selbstansprache als allererstes bitte zu reflektieren. Ne? Also wenn du so hart mit dir selber ins Gericht gehst und dann so wütend bist und die Maus hätte ja vielleicht gar nicht geweint, wenn du, also, ne?
Die hätte das unter Umständen vielleicht noch nicht mal mitbekommen.
Korrekt.
Weil sie noch ihren Koffer
und deshalb
gesucht
fand ich das so wichtig, dass wir es vorlesen, weil es geht um dieses Selbst. Wie gehst du, was machen die Stimmen mit dir in deinem Kopf, mit dir selber, ne?
Selbstbild als Mutter. Da sind wir wieder bei dem Thema. Es ist halt leider wirklich so. Deswegen, liebe Diana, bevor du mit deinen Kindern sprichst, geh bitte erst noch mal mit dir selbst vor den Spiegel und guck mal, was dich als Mama ausmacht. Und deine ganze E-Mail war eine Rechtfertigung. Eine Rechtfertigung, dass du während des ersten Gesprächs ins Handy geguckt hast. Das war eine komplette Rechtfertigung. Und immer dann, wenn Menschen sich rechtfertigen, ist das für mich nach 10 Jahren Trainerin-Dasein ein ganz klares Signal dafür, dass wir hier ein Selbstbildthema haben.
Ja. Ich komme zur Fiona. Die Fiona schreibt uns, liebe Nicole, liebe Angie, ich habe mir während dem Bügeln eine Nebenbeschäftigung gesucht und bin auf euren Podcast gestoßen. Ich finde euch einfach Weltklasse und eure Tipps sind unglaublich wertvoll. Und wie ihr beide Seiten der Fälle beleuchtet, ist toll, denn es gibt natürlich immer zwei Seiten. Nicole, dein Buch Schlagfertigkeitsqueen habe ich bereits gelesen. Vielen Dank für die sehr hilfreichen Tipps. Du bist wirklich ein faszinierender Mensch und bringst die Dinge auf den Punkt. Ich trage leider das gleiche Schicksal wie du und ich konnte das so sehr mitfühlen. Ich bin 38 und habe Brustkrebs. Sie beschreibt jetzt sehr viel über ihre Krankheit. Sie schreibt auch, ich war gerade mal ein Jahr mit meinem Mann verheiratet. Wir haben uns Kinder gewünscht und jeden Monat darauf gewartet. Es kam aber alles anders. Ich habe die Nachricht Brustkrebs erhalten und konnte es zunächst gar nicht glauben. Ich dachte, irgendwas ist im Labor schiefgelaufen. Ich habe den Knoten selbst getastet und mein Frauenarzt dachte, es wäre eine Zyste und hat mich letztendlich ein halbes Jahr damit rumlaufen lassen. Nach einem halben Jahr bin ich nochmal zu ihm und habe gesagt, dass der Knoten größer geworden ist. Daraufhin wurde erst der OP-Termin vereinbart und daraufhin wurde auch erst festgestellt, dass es Brustkrebs ist. Sie schreibt jetzt noch sehr lange und detailliert. Nicole, ich leite dir die E-Mail im Nachgang nochmal weiter, weil sie viel über das Medizinische schreibt, was ich jetzt an der Stelle einmal ganz kurz ausblende, weil das nicht mit dem Kommunikationsthema einhergeht. Aber damit du Bescheid weißt, Fiona, Nicole wird deine Nachricht auf jeden Fall noch erreichen. Sie schreibt, mein Mann und ich sind glücklich verheiratet. Wir können leider keine Kinder haben. Dennoch haben wir das Leben so angenommen und sind dankbar. Unsere Hündin macht uns sehr viel Freude. Wir sind sehr viel in der Natur, was dem Immunsystem sehr gut tut. Ich arbeite seitdem in Teilzeit. Neulich habe ich mit einer Freundin telefoniert und etwas über Müdigkeit und Arbeitsstress geklagt. Daraufhin kam dann, naja, was soll ich denn sagen? Ich habe 2 Kinder und habe auch Stress auf der Arbeit. Du kannst dich ja wenigstens abends ausruhen. Faktisch hat sie ja recht und ich ziehe wirklich den Hut vor all den Mamas. Hier kommt es aber auf den Ton an und deshalb finde ich das Thema Kommunikation so wichtig, denn oft interpretieren auch insbesondere wir Frauen viel rein. Ich habe leider die 3 Sekunden verpasst und nichts dazu gesagt, was mich natürlich im Nachhinein geärgert hat. Was hätte ich antworten können? Leider neige ich eher dazu, in Rechtfertigung zu gehen. Wenn es die Zeit erlaubt, freue ich mich, von euch zu hören.
Ach, liebe Fiona, was für eine rührende E-Mail und wie unglaublich doof, sage ich jetzt einfach mal, dass wir das gleiche Schicksal ereilen. Und trotzdem toll, Angie, dass du so ein paar Details vorgelesen hast. Insbesondere das mit der Zyste und der Frauenarzt hat mich damit
Ja, ich habe die Klammer, lassen. Ich habe die Klammer, die wichtig ist, habe ich mit reingenommen.
Ja. Mhm. Das finde ich immer ganz wichtig. Das passiert. Das passiert und das passiert gar nicht so selten, insbesondere bei jungen Frauen, wo Gynäkologen, ich sage jetzt bewusst Gynäkologen, ich habe es auch schon von Gynäkologinnen gehört, aber mehr von Gynäkologen, die sagen, sie sind ja viel zu jung für Brustkrebs. Ich kenne sogar Fälle, die haben noch eine Hormonsalbe mit nach Hause gegeben und haben die erstmal schön eingeschmiert. Das, liebe Ladies, falls ihr das jetzt hört, nochmal, wieder. Wie immer, nie Panik, nie Angst, aber bitte seid da gerne einfach mal hartnäckig. Und das Einzige, was da kommunikativ reicht, ist, vielen lieben Dank, dass Sie das geschaltet haben. Zur weiteren Abklärung wünsche ich mir, dass Sie mir jetzt eine Überweisung in ein Brustzentrum ausstellen. Punkt. Das ist das, was der Gynäkologe dann auch machen kann. Und das ist das, was ihr ganz klar erfragen könnt, damit da nicht noch mehr Zeit ins Land geht. Im besten Fall stellt das Brustzentrum ja auch fest, es ist eine Zyste ist, aber die haben einfach nochmal andere Methoden, andere Geräte und vor allem eine andere Erfahrung. Liebe Fiona, jetzt bist du ja Gott sei Dank wieder gesund geworden, dein Lebensplan hat sich geändert und ich kann es total nachvollziehen, wenn dann so ein Satz kommt, naja, du hast es ja gut, du kannst dich ja wenigstens hinlegen. Das tut weh und ich bin mir auch gar nicht sicher, ob du da mit Schlagfertigkeit richtig aufgehoben bist, denn es kam ja von einer Freundin. Wenn ich das richtig oder war es von einer Arbeitskollegin?
Nein,
Angie?
Nein, Freundin.
Es kam von einer Freundin. So, bei einer Freundin ist, bei einer Arbeitskollegin wäre Schlagfertigkeit mit Sicherheit das Richtige. Aber bei einer Freundin, da trifft das ja auch hart. Ganz kurz nur, um den Blickwinkel für die Freundin zu erleichtern. Es ist ja leider wirklich so, das erleben wir in diesem Podcast jedes Mal. Jeder Mensch ist sich selbst oft am nächsten. Die Freundin hat da in diesem Moment vermutlich nicht mehr drüber nachgedacht, dass deine Lebenspläne durchkreuzt werden und dass du gerne vielleicht nochmal, du hast ja geschrieben, du und dein Mann, ihr hättet gerne Kinder bekommen, du würdest dich gerne noch abends um Kinder kümmern, deswegen tut es ja so weh. Ich glaube, das ist ein Fall für Kommunikation und ich würde es wahrscheinlich auch mit der Freundin ansprechen, mit dem richtigen Menschenbild, einfach, dass sie es nicht böse gemeint hat. Und dann in einem ruhigen Moment nochmal sagen, hör mal, du musst bei mir nicht mit angezogener Handbremse unterwegs sein, du musst auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen, nur dass du es einfach mal gehört hast. Der Satz von dir, der hat mir wehgetan, weil dir als Freundin darf ich das sagen, du weißt das ja, ich bin nicht gewünscht, kinderlos. Das hat mir einfach wehgetan und mir war es wichtig für unsere Freundschaft, dass du das weißt. Das glaube ich, würde ich in einem ruhigen Moment nochmal hinterher schieben. Und damit kann das Thema dann ja auch abgehakt werden. Das wird dann nicht nochmal kommen.
Ja, und nochmal beleuchten, auf welcher Basis vielleicht die Freundschaft steht. Also so insgesamt stelle ich mir das halt manchmal schwierig vor. Ja, man sagt das mal schnell mit dem, ja, ich habe auch Stress und muss ja auch nicht der Akutfall sein und man muss ja auch nicht jedes Mal jemanden mit Samthandschuhen anfassen. Ich glaube, auch das gehört wichtig mit zum Weg irgendwann, ne? So damit umzugehen, wie man halt damit umgeht. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das her ist, aber auch nochmal zu überlegen, ne, wenn eine Freundin so genervt ist davon, dass man sagt, hey, ne, mir geht's halt immer noch nicht gut und ich bin gestresst, ne, muss das eine vielleicht neben dem anderen stehen können und nicht miteinander verglichen werden. Ich finde das immer schwierig. Wieso muss mein Leben mit deinem, wenn es mir nicht gut geht, warum soll ich es mir jetzt besser gehen, weil es dir auch schlecht geht? Das verstehe ich halt nie.
Ja, ich auch nicht. Furchtbar. Aber da wir jetzt den Wortlaut nicht genau richtig gehört haben und auch nicht wissen, wie die Freundin drauf war, würde ich da nochmal, ihr seht, ich bin immer wieder ein Team von Liebe, bin immer wieder ein Team von Freundschaften. Also wenn es gute Freundschaften sind, da wäre es einfach schade, wenn die wegen einem kommunikativen Missverständnis den Bach runtergingen. Ne?
Das ist der Punkt, den ich meinte. Wenn es eine gute Freundschaft ist, darauf wollte ich abzielen, immer mal wieder zwischendurch zu reflektieren, was das für eine Art von Freundschaft ist. Es gibt definitiv ja ganz unterschiedliche Arten von Freundschaften.
Ja.
Oder Bekanntschaften oder freundschaftlichen Bekanntschaften oder wie auch immer. Ich finde manchmal, das Wort Freundschaft wird sehr schnell so gleichgesetzt mit, was für mich ist eine Freundschaft was anderes als für dich, weil, ne, also das würde ich einfach gerne nochmal so für mich selber dann beleuchten wollen. Vielleicht gibt es jemanden anderen, mit dem du eher darüber sprechen kannst, das meine ich dann eher.
Ne? Ja. Schick mir bitte unbedingt die
E-Mail. Das mache ich. Das schicke ich dir gleich weiter. Ja. Wir haben einen weiteren Fall, der auch ein bisschen in die Richtung geht, hatte wahrscheinlich auch damit zu tun, weil wir ja in einer der letzten Folgen über das Thema Brustkrebs gesprochen haben. Und ich möchte das gerne noch vorlesen, weil es auch um das Thema Familienkommunikation geht. Und zwar hat uns die Nora geschrieben. Die Nora ist 51 Jahre alt und sie ist durch einen Talkshow-Auftritt bezüglich deines neuen Buchs auf dich aufmerksam geworden und auf unseren Podcast. Das freut uns sehr. Sie hört sich auch gerade fleißig durch alle Folgen, ist sehr begeistert und wurde darin bestärkt, ihr Problem uns zu schildern. Sie hat eine Vorgeschichte, sie hat im Jahr 24 die Diagnose bekommen, im Januar, im Februar die OP, dann Strahlentherapie, hat eine sehr, sehr gute Prognose, 2 Kontrollen positiv und hat eine sehr, sehr positive Grundeinstellung. Ganz süß, die Nora hat uns vorab so ihre Fakten aufgeschrieben, damit wir wissen, wo sie heute steht. Das ist super, Nora, weil damit können wir natürlich immer besser in so einen Fall starten. Sie wird von ihrer Familie, ihrem Mann und 2 erwachsenen Söhnen super begleitet und unterstützt. Sie lebt ungefähr 2 Autostunden von der restlichen Familie entfernt, heißt von den Eltern, ihren 2 Brüdern mit Familien und Schwiegereltern. Also es liest sich nach einer etwas größeren Familie, aber genau auch da liegt das Problem. Weil der jüngere Bruder mit den Frau und den 2 Söhnen, sie hatten eigentlich immer ein sehr gutes, unkompliziertes und herzliches Verhältnis. Seit der Diagnose hat sich dies für sie leider dramatisch geändert. Sie meiden den Kontakt, haben vielleicht 3-mal angerufen. Den Söhnen 13 und 16 wollten sie die Diagnose gar nicht mitteilen, haben dies, nachdem ich mich sehr darüber aufgeregt habe, doch gemacht und besucht wurde. Ich bis heute kein einziges Mal. Zuletzt gesehen haben wir uns im Januar, bevor meine Diagnose kam. Der WhatsApp-Kontakt zu meinem Bruder beschränkte sich bis heute auf 5 Nachrichten. Von meiner Schwägerin hatte ich nur am Tag meiner OP eine Nachricht, in dem sie mir Glück für den Eingriff wünschte. Eine weitere Nachricht kam im Mai. Es handelte sich um eine weitergeleitete bezüglich eines Internet-Votings. Kein persönliches Wort an mich. Sie schrieb dann zurück, schon längst erledigt und danke der Nachfrage, mir geht's gut. Daraufhin wieder keine Antwort, aber 2 Tage später ein Anruf des Bruders, in dem er sich für sein Verhalten entschuldigte und auch einräumte, sie hätten sich öfter überhaupt melden müssen. Ich habe ihm geschildert, wie man sich in meiner Situation so fühlt, wenn man praktisch ausgeblendet, ausgegrenzt wird und keinerlei Unterstützung erfährt. Habe ihm auch gesagt, es genügen kleine Gesten, kurze WhatsApp oder mal eine Karte. Wir müssen nicht dauerhaft und tiefgründig telefonieren. Für mich wäre die Sache damit erledigt gewesen. Ich von meiner Seite habe meinem Bruder vor seiner Knie-OP, die er hatte, vor 3 Wochen alles Gute gewünscht und mich auch im Anschluss nach seinem Befinden erkundigt. Am vergangenen Wochenende waren wir nun zu Besuch bei meinen Eltern. Mein Bruder wurde durch meine Mutter vorab informiert und sagte ebenfalls zu, mit Familie vorbeizukommen. Im Vorfeld habe ich mir extra Nicoles Buch Leicht gesagt besorgt, um auf ein Gespräch vorbereitet zu sein. Wow. Das finde ich schon verrückt. Es lief nur so ab, dass sie reinkamen, einen so begrüßt haben, als wäre zwischendurch überhaupt nichts gewesen. Keine Nachfrage, wie geht's dir? Oder einfach nur ein schön, dich zu sehen. Irgendwas halt, aber es wurde mal wieder komplett ausgeblendet. Ich sah keinen Ansatzpunkt, ein klärendes Gespräch zu führen. Mein jüngerer Neffe wirkte sogar sehr verunsichert und distanziert, als hätte ich eine ansteckende Krankheit. Anwesend waren auch meine Eltern und der ältere Bruder mit Frau und Tochter. Normales Verhalten, schreibt sie, Verabschiedung nach circa 2 Stunden Beisammensein und dem Austausch von Belanglosigkeiten. Ich bin fassungslos zurückgeblieben und habe den Entschluss gefasst, mir alles von der Seele zu schreiben und an eine neutrale Stelle zu schicken, um diese Situation zu beurteilen und mir vielleicht Tipps für eine Lösung mitzugeben. Das Ganze belastet mich sehr und hindert mich an einem versöhnlichen Abschluss dieser sehr belastenden Zeit. Wie kann ich am besten mit dieser Situation umgehen, um einen normalen Umgang miteinander wieder möglich zu machen? Ich danke euch für die Geduld beim Lesen. Kompakter ging es leider nicht. Nora, das war schon für die Sache an sich sehr kompakt. Und sie, ein ganz, ganz kleiner Nachklapp noch. Wir kennen auch die andere Seite. Die Schwester meines Mannes erkrankte vor 2 Jahren ebenfalls an Brustkrebs. Er hat sie jeden Sonntag angerufen und selbst habe ich ihr fast täglich eine kurze WhatsApp-Nachricht zur Aufmunterung geschickt, oft mit einem kleinen Foto, Sonnenaufgang, ein Blümchen etc. Und so weiter und so fort.
Ja, das kann ich natürlich komplett nachvollziehen, ja. Ne? Komplett nachfühlen. Du hast jetzt eben in einem Nebensatz erwähnt, liebe Nora, was brauche ich, um diese Sache um zu einem normalen Kontakt zurückzufinden? Denn das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ich glaube, hier ist alles entscheidend, das, was will ich. Nicht das Wundern darüber, wie die eigene Familie reagiert, was ich leider sehr, sehr häufig mitbekommen habe, auch im engsten Umkreis sehr, sehr häufig mitbekommen habe, dass sich Menschen mit so einer Diagnose komplett zurückziehen. Gründe dafür können wir an dieser Stelle nur mutmaßen und ist auch gar nicht unsere Aufgabe, die zu suchen. Das sind eigene Themen, eigene Ängste. Ich glaube, der Blick, den wir hier in diesem Podcast bringen müssen, ist, die Nora nach ihrem eigenen Was will ich zu fragen. Und dich davon frei zu machen, dass du noch mit irgendwelchen Erwartungen an deine Geschwister rantreten kannst.
Ja, sie schreibt das Ganze belastet sie, weil sie gerne, also sie wird dadurch gehindert, sich von dieser belastenden Zeit zu verabschieden. Ne? Also ja, für sie gehört das irgendwie dazu, dass man anerkennt, da war was, was echt scheiße war.
Ja.
Und ne, nochmal kurz das Mitgefühl zu spüren, bevor man dann sagen kann, so jetzt ist aber eigentlich alles gut. Ne?
Da sieht man das mal wird wieder, nicht kommen. Ne?
Nee.
Das wird nicht kommen. Ich glaube, Nora, du brauchst alle möglichen Hilfsmittel, um das loszulassen. So hart das ist, da wird, und selbst wenn jetzt nochmal was käme, dann wäre das was auswendig Gelerntes. Ich glaube, das gilt es loszulassen. Du kannst da deine Geschwister, deine Familie an dieser Stelle nicht ändern. Und vielleicht ist auch diese Stimme, die du da hören willst, vielmehr eine Stimme, die du zu dir selbst sein musst. Und sagen musst, das war schlimm, Nora, Schatz, was du da erlebt hast. Und das war schlimm und das hast du toll gemacht. Und jetzt ist es an der Zeit, loszulassen und nach vorne zu gucken, falls wir so eine Erkrankung überhaupt jemals loslassen können. Ich wage zu bezweifeln, dass es aufrichtig aus der eigenen Familie kommt. Und das sind viele Themen, die verletzend sind. Das sind eigene Erwartungen, die verletzen. Also die Erwartungshaltung ist nicht erfüllt worden. Das ist eine tiefe Enttäuschung. Dazu kommt dieses, aber ich habe das doch auch gemacht. Auch das ist ja eine Erwartung nach außen geben. Nach allem, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ist es hier ein Loslassen der eigenen Familie und vielleicht ein Hingehen zu, wir sehen uns auf Familienfesten und wir tauschen Belangloses aus. Es ist nicht meine Haltung, aber es ist offensichtlich hier das, was noch möglich ist und alles, was ich tiefer suche, an anderen Stellen zu suchen.
Ja, und da wäre die interessante Frage, hat man vor den Erkrankungen Gespräche gehabt, die nicht mit Belanglosigkeiten gespickt war, weil das fände ich ist nochmal ein ganz interessanter Punkt, weil sollte es vorher auch schon so gewesen sein, ist es gar keine Einstufung der Belanglosigkeiten, sondern dann ist das der normale Status der Familienkommunikation.
Richtig. Und das fällt der Nora erst jetzt auf, wo sie selber diesen Deep Dive erlebt hat. Und vielleicht kann sie jetzt nochmal reinführen und sagen, streng genommen war da noch nie ein Deep Dive. Ich bin jetzt halt mal tief unterwegs und die anderen sind gar nicht mitgekommen und so richtig überraschend ist das gar nicht.
Und ich finde, dass der Bruder angerufen hat und sich entschuldigt hat und das selber auch sieht, als sehr, sehr hoch anzurechnen. Du schreibst es auch hier nur in einem Nebensatz, Nora. Ich finde, das war für mich der Wendepunkt eigentlich, wo ich dachte, ach guck mal, da findet doch eine Wahrnehmung statt, dass okay, das war vielleicht jetzt nicht so der richtige Weg im Rahmen seiner Möglichkeiten, ne, um es dann aber auch mal gut sein zu lassen. So, dann muss ich nicht beim nächsten Mal ja wieder darauf eingehen und vielleicht hörst du auch manche Sachen nicht, die gesagt, gefragt werden, vielleicht nur nicht, weil sie nicht auf das Thema Erkrankungen gemünzt sind.
Auch ein wichtiger Punkt, ja.
Ne? Manchmal ist man ja dann so in seiner Bubble und Menschen sagen Dinge und das wäre einfach ein normales Gespräch, weil ich jetzt nicht ne, auch weiß, ob du ständig über deine Erkrankung sprechen möchtest. Auch darüber haben wir ja schon oft gesprochen. Vielleicht nehmen sie sogar eher Rücksicht. Also um das jetzt nicht, ich bin nicht die Meisterin im Schönreden, das bist du, aber vielleicht gibt's auch die andere Seite. Vielleicht wollen sie auch in der Zeit einfach dich nicht ständig damit bequatschen.
Ja, absolut richtig. Vielleicht hat auch zu Hause das Gespräch zu den Neffen stattgefunden, die gefragt haben, wie gehen wir denn mit Tante Nora um? Und die sagen, versucht es am besten ganz normal. Und weil es halt noch junge Leute sind, wissen die gar nicht, was am besten ganz normal ist.
Und in dem Moment, wo es angesprochen wird, ist es der Elefant im Raum und damit können Kids nicht gut umgehen. Also nicht jeder kann damit gut umgehen. Ach, Nora, aber weißt du was Schönes? Deine positive Grundeinstellung und die Kontrollen, dass du gesundet bist, ne, das ist das, worauf ich mich auch konzentrieren würde im Abschluss.
Absolut.
Von leicht gesagt zu genug gesagt?
Ja,
unser neuer Spruch.
Tschüss.
Unser neuer Tschüss. Bis bald.
Bleibt gesund.